SRF 1.
Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Terrornacht von Paris vor 6 Jahren. In Frankreichs Hauptstadt beginnt der Prozess gegen 20 islamistische Terroristen wegen der Attentate vom 13. November 2015. Deutschlands Kanzler wird, wer besser verhandeln kann, sagt der Parteienforscher.
Scholz und Laschet sind beide sehr gute Verhandler.
Wir klären, wer die besseren Karten hat, der Kandidat der Union oder der der SPD. Der Kluge reist im Zuge, gerne wieder auch nachts.
Solange die Leute auf lange Distanz reisen, sind die einfach ökologisch und sind auch gefragt.
Darum will SBB-Chef Ducrot wieder auf Nachtzüge setzen, auch wenn sich damit kaum etwas verdienen lässt. Herzschrittmacher, Hörhilfen und Implantate. Die MedTech-Branche ist für die Schweiz volkswirtschaftlich wichtig. Wie es der Branche in Corona-Zeiten geht, bespricht sie an einer Tagung und wir hier im Tagesgespräch. Rendezvous heute mit Ivana Pribakovic und Christian Löscher.
Angesichts der Lage in Afghanistan stockt der Bundesrat die humanitäre Hilfe für die Betroffenen auf. Man habe weitere 33 Millionen Franken bewilligt für Hilfe in Afghanistan selbst und den Nachbarländern, teilt die Landesregierung mit. Damit unterstütze die Schweiz die notleidende Bevölkerung bis Ende 2022 mit insgesamt rund 60 Millionen Franken, schreibt der Bundesrat in seiner Mitteilung. Prioritär hätten der Schutz und die Versorgung der Menschen, die nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan in die Nachbarstaaten vertrieben worden seien. Weiter warnt der Bundesrat vor einem wirtschaftlichen Kollaps, anhaltender Dürre und einer Hungersnot. Am kommenden Montag findet in Genf eine internationale Afghanistan-Konferenz statt. Dort sollen die humanitäre Lage im Land diskutiert und die Hilfe erhöht werden. Der Strom wird für Haushalte in der Schweiz nächstes Jahr leicht teurer. Um rund 3% steigen die Strompreise im Durchschnitt. Das haben die Berechnungen des Bundes ergeben. Für einen sogenannt typischen Haushalt bedeutet dies, dass die Stromrechnung im Jahr um 32 Franken steigt, auf gut 950 Franken. Seit dem Vormittag ist der Schienenverkehr durch den Lötschberg-Scheitel-Tunnel zwischen Kandersteg und Goppenstein unterbrochen. Grund dafür sei eine Fahrleitungsstörung, hieß es bei der BLS auf Anfrage. Eine genaue Prognose über die Dauer des Unterbruchs sei noch nicht möglich. Unterbrochen ist damit neben dem Regionalverkehr auch der Autoverlad zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis. Durch den Basistunnel verkehren die Züge hingegen normal. Vor den Sommerferien hat Schweiz Tourismus zusammen mit der Branche des öffentlichen Verkehrs das Sommer-GA ins Leben gerufen. Damit kann man zu einem Einheitspreis von 330 Franken einen Monat lang alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, wie bei einem üblichen Generalabonnement. Gut 10'000 Sommer-GAs seien zwischen Mitte Juni und Mitte August verkauft worden, schreibt Schweiz Tourismus nun in einer Mitteilung. Damit seien die Erwartungen an das Sonderangebot mehr als übertroffen worden, heißt es weiter. Es läuft in einer Woche aus. Die österreichische Regierung hat neue Regeln für die Bewältigung der Corona-Pandemie beschlossen. Diese folgen einem sogenannten Stufenplan, je nach Belegung der Intensivstationen in den Spitälern. Bereits ab nächster Woche müssen laut Angaben der Regierung ungeimpfte Personen beim Einkaufen wieder eine FFP2-Gesichtsmaske tragen. Für alle anderen werde dies empfohlen. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt die österreichischen Intensivpflegebetten zu über 15% mit Covid-Patienten besetzt sein, käme die nächste Maßnahme zum Tragen. Dann würden nur noch Genesene und Geimpfte zu Nachtclubs und Großveranstaltungen zugelassen. Ein Test allein würde nicht mehr ausreichen, so die österreichische Regierung. Im nordwestafrikanischen Staat Marokko haben die Parlamentswahlen begonnen. Sie dauern bis heute Abend. Gewählt werden dabei alle knapp 400 Abgeordneten für das nationale Parlament sowie mehrere 10'000 Vertreterinnen und Vertreter für regionale und kommunale Parlamente. Stärkste Partei ist seit 2011 die als gemäßigt geltende Islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung. Die wichtigsten strategischen Entscheidungen trifft in Marokko trotz Wahlreform weiterhin König Mohammed VI. In Mexiko hat in der Nacht die Erde gebebt, in der Nähe der Feriendestination Acapulco, die am Pazifik liegt. Das Beben hatte laut dem US-Erdbebendienst eine Stärke von 7,0. Es war auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren. Diese befindet sich rund 370 Kilometer von Acapulco entfernt. Bisher sei wegen des Erdbebens ein Mann ums Leben gekommen in einem Dorf in der Nähe von Acapulco. Das berichten lokale Behörden. Ansonsten seien die Schäden gering. Das Wetter. Heute bleibt es im Norden sonnig und auch im Süden lockern sich die Wolken auf. Es werden 26 bis 29 Grad erreicht. Morgen hat es auch im Norden einige Wolken und die Sonne scheint nur noch teilweise. Lokal gehen Regenschauer nieder. Die Temperatur geht auf rund 25 Grad zurück.
Auf der Anklagebank werden ab heute in Paris 20 Männer sitzen, darunter Salah Abdeslam, der einzige Überlebende der Gruppe, deren Terroranschläge ganz Europa erschütterten. Im November 2015 ermordeten islamistische Terroristen in Paris insgesamt 131 Menschen, im Musikclub Bataclan, auf Restaurantterrassen vor dem Stade de France. Hunderte wurden damals verletzt. In Paris beginnt damit heute ein außerordentlicher Prozess in jeder Beziehung. In einem eigens dafür aufgebauten Gerichtssaal werden während 9 Monaten 1.800 Klägerinnen und Kläger auftreten und das Geschehene juristisch aufarbeiten. Charles Lieper, Sie waren Korrespondent damals in Paris. Welche Erinnerung haben Sie an jenen Abend des 13. November 2015?
Ich erinnere mich zunächst einmal an ein Freundschaftsspiel Fußball Frankreich gegen Deutschland mit Blick auf die Europameisterschaften in meiner damaligen Heimat. Zunächst war der 13. November also ein angenehmer Freitagabend, milder Wochenausklang würde ich sagen. Und dann am Ende der Nacht, am Samstag früh, war da dieser Horror, das waren die Worte des damaligen französischen Präsidenten, ein Massaker, 131 Tote, hunderte Verletzte, kriegsähnliche Szenen. Darüber hatte ich zu berichten und das bleibt irgendwie unfassbar, auch 6 Jahre später noch. Undenkbar war das damals, trotz der Monate zuvor, trotz der Charlie Hebdo-Anschläge, dem verhinderten Anschlag auf den Thalys-Zug Brüssel-Paris und trotz der Dauerwarnungen in Frankreich und der täglichen Kontrollen in der Stadt. Aber wie wir heute wissen, trotzdem auch ein Horror ohne Ende, denn nur wenige Monate später war dann Brüssel das Ziel von fast gleichen Anschlägen. Dasselbe Terrornetzwerk tötete dann weitere 32 Menschen.
Ja, Brüssel. 4 der Attentäter waren ja gebürtige Belgier. Wie verfolgt man jetzt die Prozessvorbereitungen bei Ihnen in Brüssel, also dort, wo Sie jetzt Korrespondent sind?
Die Berichterstattung ist so, als würde der Prozess hier stattfinden. Genau genommen ist es auch nicht ganz falsch. Denn alles hängt zusammen. Heute müssen wir von einer Welle von Terroranschlägen reden, die zusammenhängen, so auch geplant waren. Der Prozess der Attentate hier in Brüssel findet dann in rund einem Jahr statt. Und der Prozessauftakt in Paris ist also gewissermaßen auch der Auftakt zu diesem Prozess hier in Brüssel mit zum Teil den gleichen Angeklagten. Auch das erklärt eben diese hohe Aufmerksamkeit.
Die Behörden führten im November jenes Jahres Razzien durch im Quartier Molenbeek und spürten dort auch den Hauptverdächtigen auf. Damals quittierten die Medien diese Tatsache als nicht besonders erstaunlich, weil sich dort eine Parallelgesellschaft entwickelt habe. Hat sich inzwischen etwas geändert in Brüssel?
Das Quartier Molenbeek stand damals ja am Pranger, ganz pauschal, und das verletzt eigentlich noch immer in diesem Quartier, wo natürlich viele Eingewanderte leben. Das ist ungerecht, denn das Terrornetzwerk organisierte sich auch anderswo in Belgien und sogar in den Niederlanden, nicht nur in Molenbeek. Aber eben dieses Stigma bleibt. Gebetshäuser, Prediger, Vereine werden viel engmaschiger beobachtet in Brüssel, in ganz Belgien. Technisch, organisatorisch wurden Polizei, Militär und natürlich auch die Geheimdienste aufgerüstet. Erst seit kurzem patrouillieren auch keine Soldaten mehr in den Straßen von Brüssel. Ja, da zeigt sich, es ist einiges offensichtlich anders.
Die Attentate wurden geplant in Raqqa in Syrien. Sie wurden organisiert in Brüssel und, wie Sie gesagt haben, in den Niederlanden, und durchgeführt wurden sie zum Teil in Paris. Aus den Erfahrungen von damals, ließe sich heute Ähnliches verhindern?
Nein, sagen eigentlich übereinstimmend alle Sachkundigen. Die letzten Jahre haben es ja gezeigt, Anschläge in der Dimension der Anschläge vom November 2015 in Paris, die sind wohl nicht mehr so möglich, aber einzelne kleinere Terroranschläge, die fanden weiterhin statt und werden vielleicht auch in Zukunft noch nicht zu verhindern sein, muss man sagen. Ja, darum die Bedeutung eben der Prävention heute, der Deradikalisierungsprogramme in den Gefängnissen in Belgien, aber natürlich auch in Frankreich, dem ständigen Dialog mit allen muslimischen Institutionen. Aber trotz allem, es gibt eben keine Garantie auf Erfolg in diesem Zusammenhang.
In den kommenden Wochen werden zuerst die Klägerinnen und Kläger befragt. Die Angeklagten kommen dann im November zu Wort. Was erwarten Sie persönlich von diesem Prozess?
Also der Prozess schafft schon die Möglichkeit, immer noch bestehende Wissenslücken zu schließen. Geheimdienste, Polizei, Ermittler, Militär, ja sogar auch Politikerinnen und Politiker werden ihren Teil dazu beitragen müssen, in den nächsten Monaten zumindest Transparenz zu schaffen gegenüber den Opfern und Angehörigen. Wo wurden Fehler gemacht? Warum wurden diese Fehler gemacht? Was sind die Folgerungen daraus? Ich würde sagen, eine fast lückenlose Aufklärung, das erwarte ich von diesem Prozess. Und in diesem Sinne sollte er auch exemplarisch sein, immer natürlich idealerweise.
Danke für diese Einordnung und Einschätzung, Charles Liebherr, jetzt eben als Korrespondent in Brüssel. Und so geht es hier weiter im Rendezvous. Olaf Scholz und das merkelliche Sicherheitsgefühl. Wir lassen uns den erstaunlichen Höhenflug des Kanzlerkandidaten der SPD erklären, gleich als nächstes. Jair Bolsonaro und seine Anhänger. Obwohl gegen Brasiliens Präsidenten ermittelt wird und nur 25% der Bevölkerung seinen Kurs unterstützen, gingen rekordverdächtig viele für ihn gestern auf die Straße. Und wer mag die Kartoffeln, Rüebli und Sellerie ernten?
Allgemein in der Schweiz ist es schwierig, Schweizer Leute zu finden, die diese Arbeit machen wollen,
sagt die Tessina Bäuerin. Sie arbeitet sehr gerne mit vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen und spricht von einer Win-Win-Situation. Die Reportage kurz vor 1 im Rendezvous. Wenn man dieser Tage an deutsche Politik denkt, ist im Grunde genommen nur eines klar. Kanzlerin Merkel tritt nach 16 Amtsjahren ab. Wer sie aber Ende September beerbt, ist völlig unklar. Vor allem auch deshalb, weil der Wind gedreht hat im Wahlkampf. In den Umfragen liegt plötzlich die chancenlos geglaubte SPD vorne. Innerhalb eines Monats haben die Sozialdemokraten 8 Prozentpunkte gewonnen und die Union aus CDU und CSU 8 Prozentpunkte verloren. Für diesen überraschenden Umschwung gibt es keine sachlichen Gründe. Der renommierte Parteienforscher Karl Rudolf Korte meint, der Ausgang der Wahl sei darum auch so ungewiss, weil die Deutschen der Abschied von der Ära Merkel schmerze. Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli wollte von Karl Rudolf Korte wissen, ob er vor 6 Monaten so ein Szenario erwartet hätte.
Ja, ich habe schon Anfang des Jahres geschrieben, dass es Unikatwahlen sind, die unvergleichbar sind, dass alle 3 Kanzlerkandidaten auf der Startlinie gleiche Chancen haben werden, und zwar unter der Voraussetzung, dass erstmals kein Amtsbonus mehr eingebracht werden kann, also kein Titelverteidiger da ist. Und je mehr die Deutschen sich bewusst geworden sind als Wählerinnen und Wähler, dass Merkel überhaupt nicht mehr wählbar ist, umso mehr ist dann auch klar geworden, dass die Entscheidung zwischen 3 halbstarken Parteien fällt.
Ist das jetzt ein Trend oder ist es ein momentanes Bild in der Entscheidungsphase der Wähler?
Das ist schon mehr als nur eine Momentaufnahme, weil mit der Angleichung der Daten zwischen diesen 3 Parteien ungefähr ist eben erkennbar geworden, dass die Leute jetzt wissen, die Bundestagswahl kommt und sie müssen sich eine Meinungsbildung machen im Freundeskreis, im Familienkreis, am Arbeitsplatz. Und insofern ist das jetzt in der Hauptwahlzeit schon etwas, was sich gefestigt hat und was nicht mehr fundamental sich ändern wird.
Ist das noch zu wenden für die Union?
Wir können auch in Anknüpfung an historische andere Wahlen sagen, dass auch der zweitplatzierte Sieger werden kann, wenn er eine clevere Koalitionsbildung hinbekommt. Nicht der Erstplatzierte wird am Ende den Kanzler stellen, sondern wir werden einen Bundestagswahlabend haben mit vielen Siegern, aber vermutlich mit zwei Kanzlern. Und beide können versuchen, Mehrheiten hinzubekommen. Insofern muss man gar nicht über die Ziellinie als Sieger gehen, sondern clever danach verhandeln, soweit es rechnerisch möglich ist, zu dritt eben zu gewinnen.
Und wem trauen Sie mehr Cleverness zu, der SPD oder der Union?
Na, es wird abhängen von den Grünen und von der FDP. Es wird abhängen, ob jeder der Kanzlerkandidaten auch noch mehrere Optionen hat, neben dieser einen. Also wir reden ja über Jamaika oder über Ampel. Wenn mehrere Optionen daneben sind, werden Grüne und FDP zu Kanzlermachern letztlich und es davon auch abhängig machen, wie sehr sie gebraucht werden. Das ist im Moment nicht absehbar. Scholz und Laschet sind beide sehr gute Verhandler.
Was überrascht, ist die Position der SPD. Sie führt ja nicht aus eigener Kraft. Es hat sich nichts geändert. Sachlich im letzten halben Jahr, sie ist ja eigentlich ein Scheinriese.
Ja, aber den Wählerinnen und Wählern ist eben einmal im Vergleich zu den anderen klar geworden, dass der Kanzlerkandidat Scholz das merkelige Sicherheitsgefühl verströmt. Und wer auf Stabilität setzt, auf Enkelschaft von Angela Merkel, auf eine Art von Dickverständnis, die ähnlich ist, der fühlt sich eben zu Hause bei Scholz. Und das ist das Bewusstsein, was eben gewachsen ist in den letzten Tagen in der Auseinandersetzung zwischen allen drei Kanzlerkandidaten, weil in der Tat die Führungserzählung der Sozialdemokratie wird nicht den Ausschlag dafür gegeben haben.
Also wählen die Deutschen quasi den Erben von Angela Merkel. Heißt das umgekehrt auch, dass Sie Angst haben vor einem nötigen Wandel, vor Reformen?
Es gibt die Sehnsucht nach einem neuen Auftritt, einem Regierungswechsel. Das ist den meisten aber auch klar, dadurch, dass Merkel nicht mehr antritt, ist sowieso etwas Neues. Aber wir wählen immer kontinuitätsverbürgend so, dass wir in der Regel einen Partner aus der alten Regierung mit dabei haben. Nur 1998 war es ein einziges Mal anders. Und so wird es auch sein. Also das Bekannte wird gewählt, nicht das Unbekannte. Eher Kontinuität und Sicherheit werden gewählt als die großen Changemaker, die großen Veränderer. Und das Muster diesmal ist eben, dass wir deshalb auch ohne Titelverteidiger danach suchen, wer das in etwa fortsetzen kann. Und bei dreien wird auf jeden Fall ein Partner aus der alten Regierung dabei sein.
Also kann man das Sprichwort "so schnell schießen die Preußen nicht" ganz gut auf Deutschland anwenden?
Ja, kann man schon, weil Sicherheitsdeutsche eben wählen und zusätzlich die Macht der Erschöpfung auch nicht zu unterschätzen ist. Der Reformfuror, der vielleicht rational notwendig wäre in diesem Land für ganz viele Themen, greift nicht, weil wir pandemiebedingt auch ermüdet sind und uns nach Normalität sehnen. Und auch deshalb wird es nicht spektakulär der Großveränderer gewählt, sondern ihm weiter so durchaus eine Zuversicht, dass ihm weiter so dann sich doch einiges ändern wird.
Sagt Parteienforscher Karl Rudolf Korte auf Fragen von Peter Vögeli. Er ist unter Druck und auf Unterstützung angewiesen, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Am gestrigen Nationalfeiertag hat er seine Anhängerinnen und Anhänger dazu aufgerufen, ihn mit Kundgebungen zu unterstützen. Gekommen sind viele. In den großen Städten gingen Zehntausende für ihren Präsidenten auf die Straße, allein in Sao Paulo sollen es 125.000 gewesen sein. Ein Erfolg für Jair Bolsonaro. Er nutzte die Gelegenheit, um das oberste Gericht zu attackieren. Südamerika-Korrespondent David Karasek.
Jair Bolsonaro rollte im offenen Rolls-Royce in die Hauptstadt Brasilia ein, am Steuer der Ex-Formel-1-Pilot Nelson Piquet. Vor dem Präsidentenpalast hielt er eine Ansprache, so wie es seine Anhängerinnen und Anhänger erwarten. Ich möchte Gott für mein Leben und meinen Auftrag danken und zu jenen in Brasilia, die mich von der Wahl ausschließen wollen, sage ich, nur Gott wird mich aus dem Amt entfernen können. Die verbalen Attacken gelten dem obersten Gericht. Das Gericht ermittelt gegen Bolsonaro, weil er falsche Informationen verbreitet haben soll und Zweifel am Wahlsystem schürt. Bei der Ansprache vor seinen Anhängern in Sao Paulo, 6 Stunden später, verschärfte Bolsonaro seine Attacken noch. Er erklärte, dass er künftig die Urteile des obersten Gerichts nicht mehr akzeptieren werde. «Richter sind die Taliban Brasiliens. Absetzung sofort», steht auf dem T-Shirt einer Demonstrantin in Sao Paulo. Ich bin hierher gekommen, um zu fordern, dass dieses oberste Gericht abhaut. Das Gericht muss neu besetzt werden. Und wir fordern ein Wahlsystem, das man kontrollieren kann. Zehntausende in den größten Städten des Landes, in Sao Paulo sogar über 125.000, sind dem Aufruf Bolsonaros gefolgt und zeigten Unterstützung auf den Straßen. Friedlich, aber mit verbalen Attacken und Drohungen. Ich demonstriere, weil es offensichtlich ist, dass das oberste Gericht alles macht, damit Lula 2022 Kandidat sein kann. Alle wissen das. In den aktuellen Umfragen liegt der ultrarechte Bolsonaro mit Blick auf die Präsidentenwahl in 14 Monaten klar hinter seinem linken Konkurrenten Lula da Silva. Mit den Protesten gestern wollte Bolsonaro Stärke demonstrieren in seinem schwächsten Moment. Nur noch ein Viertel der Bevölkerung hält ihn für einen guten Staatschef. Diese Zustimmung ist so tief wie noch nie. 54% lehnen ihn ab. Das liegt einerseits an den Folgen der Pandemie. Bolsonaro hetzt bis heute gegen Impfstoffe und Corona-Maßnahmen. Zudem kommt die Wirtschaft nicht in Schwung. Laut dem Statistischen Amt dürfte Brasiliens Bruttoinlandprodukt dieses Jahr weniger als 5% wachsen. Das würde gerade den Verlust des Vorjahres ausgleichen. Es läuft derzeit also alles andere als rund für Bolsonaro. Die Kundgebungen waren darum für ihn und die Demonstration seiner Macht wichtig. In großen Städten gab es allerdings auch Gegendemonstrationen mit Menschen, die sich um die Zukunft des Landes sorgen. Oppositionspolitiker Flavio Dino, Gouverneur vom Bundesstaat Maranhão, sagte im brasilianischen Nachrichtensender Globo News:
«Não se trata mais de discutir se ele tentará ou não.»
Es geht nicht mehr um die Frage, ob Bolsonaro einen Putsch gegen das oberste Gericht wagt oder nicht. Er ist schon mitten in diesem Verbrechen. In den nächsten Tagen muss Brasilien darauf eine institutionelle Antwort geben. Eine harte und klare Antwort, um zu zeigen, was er da versucht, wird nicht klappen, sagte Gouverneur Flavio Dino. Die Lage in allen Städten war gestern äußerst angespannt. Die Polizei traf strenge Sicherheitsvorkehrungen, um Zusammenstöße zu vermeiden.
David Karasek. Wer mit der Bahn zur Arbeit pendelt, merkt es deutlich. Die Züge sind voller als vor einem Jahr. Aber noch immer arbeiten viele Angestellte im Homeoffice. Und dementsprechend verdient die SBB weniger mit Zugtickets und Abos als vor der Pandemie. Der Bund hat deshalb sein Hilfsdarlehen kürzlich aufgestockt. Trotz dieser finanziell fragilen Lage will die SBB ein Geschäft ausbauen, das finanziell eigentlich wenig lukrativ ist. Das Geschäft mit den Nachtzügen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler wollte von SBB-Chef Vincent Ducrot wissen, welche Überlegungen hinter der Nachtzugstrategie stecken.
10 Routen mit 25 Zielorten bis 2025, das schwebt SBB-Chef Vincent Ducrot vor. Denn
weil die Nachfrage da ist, das muss man wissen, ihre extreme Nachfrage. Das Interessante, mein österreichischer Kollege hat gesagt, bei mir ist der Verkehr eingebrochen wegen Covid, außer die Nachtrelation. Und das zeigt einfach, wie beliebt diese sind.
Abends in Zürich, Basel oder Bern in den Zug steigen und morgens in Hamburg, Wien oder Zagreb aufwachen oder umgekehrt, das ist offenbar für viele verlockend. In viele Städte gäbe es auch schnelle Flugverbindungen. Doch offenbar gibt es eine Kundschaft, die die längere Reisezeit in Kauf nimmt. Wohl nicht zuletzt aus ökologischen Überlegungen. Denn preislich sticht die Bahn das Flugzeug längst nicht immer aus. Die Nachfrage ist also da. Dennoch sind Nachtfahrten quer durch halb Europa ein Verlustgeschäft. Das räumt auch Ducrot ein. Er ist aber der Ansicht, der Blick lediglich auf diese nächtlichen Fahrten greife zu kurz.
Wir schauen immer den Paket. Darum sind die Nachtzüge einfach für uns wichtig. Also allein Nachtzug, da verlieren wir Geld.
Aber
viele Leute machen eine Reise Nacht, eine Reise Tag. Also das kurbelt auch den Verkehr.
Der Tag hilft der Nacht. Darauf spekuliert der SBB-Chef. Wer mit dem Zug in die Schweiz reist, ist unter Umständen ja geneigt, sich während des Aufenthalts hierzulande ebenfalls auf Schienen fortzubewegen, etwa beim Abstecher in die Alpen oder zu Freunden in der Romandie. Allerdings, als die SBB den Ausbau des Nachtnetzes ausarbeitete, rechnete sie noch mit Hilfsgeldern aus dem Klimafonds. Doch daraus wird nun nichts, denn mit dem Nein zum CO2-Gesetz im Juni hat die Bevölkerung auch Nein gesagt zum Klimafonds. Das torpediert nun Ducros Ausbaupläne.
Also wir haben zwei Routen, die kritisch sind. Das ist die Rom, die kurz ist, und Barcelona, die kompliziert ist zu betreiben. Die zwei, wir wissen noch nicht, ob wir sie betreiben können. Die anderen können einfach mit einem kleinen negativen Zahlen kompensiert mit Tagesverkehr und die werden einfach selbsttragend sein.
Wenn es hochkommt, sind die anderen Strecken, etwa nach Amsterdam, also selbsttragend. Auch sie werden somit keinesfalls zu Goldgruben für die SBB. Aber ihre Realisierung hängt nicht von Geld aus dem Klimafonds ab. Und Vincent Ducros möchte mit Ihnen unbedingt auf die grosse Nachfrage seiner Kundschaft reagieren.
Evelyn Kobler, Rendezvous 1:04. Salat abschneiden, Krautstiele ernten. Die Arbeit auf dem Acker ist physisch anstrengend. Viele Bäuerinnen und Bauern holen sich deshalb Hilfe aus dem Ausland. Früher waren es oft Erntehelfer aus Osteuropa, aus Polen. Im Tessin sind es zurzeit vermehrt afrikanische Flüchtlinge, die die Früchte der Felder einholen. Ein Modell, das auch für die Deutschschweiz interessant sein könnte. Tessin-Korrespondentin Caroline Türkauf berichtet.
Der 21-jährige gebürtige Somalier Max Ahmed versucht zusammen mit seinen Arbeitskollegen aus Eritrea und Afghanistan, verhagelte Krautstiele zu ernten. Es ist eine harte Arbeit. Wir sind draußen bei Regen und Hitze. Dennoch, wir sind hier, um zu arbeiten. Und wenn wir das Gemüse nicht vom Feld holen, sind die Regale in den Geschäften leer. Gemüsebäuerin Manuela Meyer hat 30 Angestellte. Neben zwei Grenzgängern und einigen Portugiesen arbeitet sie vor allem mit Flüchtlingen. Tessinerinnen arbeiten keine auf ihren Feldern.
Allgemein in der Schweiz ist es schwierig, Schweizer Leute zu finden, die diese Arbeit machen wollen.
Diese Arbeit bedeutet, als ungelernter Mitarbeiter 50 Wochenstunden arbeiten für einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 3.200 Franken. Sie arbeiten auf dem Feld oder im Gewächshaus, wie der 23-jährige Ibrahim, der in der tropisch feuchten Hitze Gurken pflückt. Ich kenne die Wärme, sie ist gut für meine Gesundheit. In Somalia arbeitete ich auch auf dem Feld, dort arbeitete ich allerdings mit Kamelen. Ich möchte auch in Zukunft diese Arbeit machen. Ibrahim arbeitet das vierte Jahr auf Tessiner Feldern. Gemüsebäuerin Manuela Meyer spricht von einer Win-Win-Situation.
Flüchtlinge sind schon hier in der Schweiz. Sie brauchen auch eine Arbeit, um Sinn für ihr Leben zu haben und ein neues Leben zu starten. Es hat nicht großen Sinn, nur Leute von der EU hier zu bringen, die eigentlich keinen Bezug auf die Schweiz haben oder kein Interesse, hier länger zu bleiben. Dann kann man auch sehr gut mit Flüchtlingen arbeiten, die ihre Zukunft hier in die Schweiz sehen.
Meyer arbeitet derzeit vor allem mit vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen zusammen. Diese haben das Recht zu arbeiten. Sie selber arbeitet eng zusammen mit der Non-Profit-Organisation SOS Ticino, die sich um die Integration von Flüchtlingen kümmert. Angesprochen auf die Zukunft, verdüstert sich aber ihr Blick.
In Zukunft wird es immer schwieriger werden, Angestellte zu finden in der Landwirtschaft, weil auch die Flüchtlinge immer höhere Ansprüche haben.
Wie viele Flüchtlinge genau auf Tessiner Feldern arbeiten, lässt sich nicht so einfach beziffern. Klar ist, es sind mehr als auf Deutschschweizer Feldern. Denn Sandra Helfenstein vom Schweizer Bauernverband sagt, es sei in der Deutschschweiz jetzt schon sehr schwierig, geeignete Flüchtlinge zu finden.
Wir denken, dass ein gewisses Potenzial da wäre und es gelingt uns wie noch nicht richtig, das zu nutzen. Wir haben jetzt einfach festgestellt, dass je lokaler das gemacht wird, umso erfolgreicher. Weil dann wahrscheinlich auch die Betreuungspersonen ihre Leute gut kennen, die sie ein bisschen einschätzen können, wer eignet sich. Und sobald man das höher ansiedelt, nur schon auf Kantonsstufe, kommen wir wie einfach nicht mehr an die richtigen Leute.
Aus Sicht des Bauernverbandes ist es darum sehr gut, dass mit der neuen Integrationsagenda des Bundes die Gemeinden stärker für die Arbeitsintegration der Flüchtlinge verantwortlich sind. So, dass künftig mehr Flüchtlinge auch auf Deutschschweizer Feldern arbeiten könnten. Sie könnten nämlich die Arbeit der polnischen Erntearbeiter übernehmen, die der Schweiz je länger je mehr den Rücken kehren.
Die Schwierigkeiten nehmen zu, weil gerade zum Beispiel in Polen, die haben unterdessen selber Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Die gehen noch weiter in den Osten, um selber Leute zu finden. Und deshalb sind sie auch nicht mehr so darauf angewiesen, ins Ausland arbeiten zu gehen.
Schwarzmalen aber bringe nichts, sagt Sandra Helfenstein. Es gebe immer eine Lösung. Und wo sich keine Menschen finden für die Feldarbeit, könnten künftig die Hack- und Pflückroboter übernehmen. Die Frage sei einfach, zu welchem Preis?
13 Uhr. Am heutigen Swiss MedTech Day in Bern trifft sich, was in der Medizinaltechnik Rang und Namen hat. Zum Beispiel Hersteller von künstlichen Gelenken, Defibrillatoren oder Labordiagnostika. Wir loten aus, wie es der Branche vor dem Hintergrund der Pandemie geht. Im Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen mit Christian Lüscher.
In Paris beginnt in diesen Minuten der Prozess gegen die sogenannten Bataclan-Attentäter. Die Terroristen attackierten 2015 ein Konzertlokal, Bistros, Bars und die Umgebung des Stade de France in Paris. 130 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Der Bundesrat stockt die humanitäre Hilfe für Afghanistan auf. Damit unterstützt die Schweiz die notleidende Bevölkerung bis Ende 2022 mit insgesamt rund 60 Millionen Franken. Die Hilfe geht auch an die Menschen, die nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan in die Nachbarstaaten vertrieben worden sind. Österreich verschärft die Corona-Maßnahmen. Ab nächster Woche müssen Ungeimpfte beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen. Sollte die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten auf über 15% steigen, dürfen nur noch Geimpfte und Genesene zu Großveranstaltungen oder in Nachtclubs.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.